Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer x-ten Folge von Starke Frauen.
Es sind mittlerweile so viele Folgen, ich verliere auch den Überblick, aber umso schöner. Wir reihen sie aneinander und jedes Mal habe ich das Gefühl, oh mein Gott, jetzt auf die freue ich mich wirklich total und dann kommt noch wieder eine, die mich noch mehr umhaut.
Oder aber ja, wir sind jetzt bei 34, kann das sein?
Das kann sein, ja. 34.
Schön, ich weiß es
auch
nicht.
Ein herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Genau.
Ich bin heute sehr, sehr nervös und darf ich den obligatorischen Disclaimer oder was auch immer sagen?
Du darfst.
Es ist eine Frau, die vermutlich dann irgendwann sagt, sag mal, seid ihr eigentlich bekloppt, dass ihr mich jetzt da unter all diesen starken Frauen schon damit reinnehmt? Es gibt über mich doch nicht so viel zu erzählen, aber doch. Und wenn ich da etwas erzähle, liebe Sophie Passmann, bitte verzeih mir, dann habe ich vielleicht nicht richtig gelesen, bin in der Zeile verrutscht oder einfach zu nervös und erzähle irgendeinen Blödsinn.
Weil Sophie Passmann lebt noch.
Sophie Passmann lebt noch und sie ist auch nicht so richtig alt. Also das ist so ein bisschen, man kann ihr schon jetzt das Lebenswerk, also eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk geben, obwohl sie im Jahre 94, das heißt nach
dem... Das ist ja eine Säute deren.
Das ist eine Säute deren, genau. Sie ist am 5. Januar geboren. In einer Stadt in Baden-Württemberg.
Steinbock.
Oh ja, sehr gut. Jemand, der einen starken Willen hat und den hat sie auch tatsächlich. Sie heißt übrigens mit vollem Namen Sophie Isolde Mathilde Passmann. Das deutet schon auf einen bisschen intellektuelleren Haushaltshintergrund, einen familiären Background hin. Das ist auf jeden Fall ein Haushalt gewesen, in dem viel gelesen wurde, Bildung sehr hoch gehalten. Man merkt es ihr aber auch an. Es ist eine Frau des gesprochenen und geschriebenen Wortes, die so viele Labels jetzt schon hat mit ihren, jetzt muss ich mich kurz rechnen, fast ja 26 Jahren, dass ich völlig aus dem Häuschen
herzlichen
bin.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich noch.
Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich noch. Liebe Sophie Passmann, genau. Ich habe neulich einen Podcast gehört, also ein Zeitmagazin-Podcast, da haben die beiden Herren, ich glaube Christoph Arment und mir ist leider der andere Name entfallen, der Chef, der Zeit-Online-Chef, dem sie die ganze Zeit konsequent gesiezt. Das war... fand ich irgendwie bemerkenswert, wir, die ja nun hier in der medialen Branche unterwegs sind, da duzt man sich neutorisch.
Bei der Zeit, der Zeitung, da hätte ich jetzt gedacht, ja, da ist ja Siezen, ne, ist schön altbacken und traditionell.
Ja, aber nichtsdestotrotz, also da sagt man in den Redaktionen, da ist man doch eher dann beim Du.
Na.
Naja, wie dem auch sei, ich sag jetzt einfach mal du, liebe Sophie, ich hoffe, du hörst es irgendwie in irgendeiner Form und bereite mich jetzt schon darauf vor, dass du uns sagst.
Uns verklagst.
Ja, also, Leute, nee, jetzt.
Ich habe gerade meinen Rechtsschutz abgeschlossen.
Ja, genau. Das betrifft jetzt weniger vermutlich dann die Fakten, die wir über ihr Leben sagen werden, als vielmehr das, was wir über den Feminismus sagen werden. Und es geht heute so richtig feministisch zur Sache.
Oha.
Da kannst du dich jetzt schon mal drauf freuen, liebe Kim. Ich werde dich nämlich auch ins Gespräch verwickeln, dir Fragen stellen und dir auf den Zahn
Ich habe ja einen Link von dir vorher noch geschickt gekriegt, nach dem Motto, bereite dich ab Minute 2:30 vor.
Ja, du kannst da auch mehr drüber erzählen als Frau, die einen, ist das ein Verein?
Doch.
Ein Verein gegründet hat, der die Frauen in der Filmbranche stärken soll. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ja, ich habe ihn nicht gegründet, sondern die Dependance in Hamburg eröffnet und bin ja da jetzt im Vorstand beim Film und TV, ne? Women in Film and Television Germany.
Das doch, nie. Ja.
Oh je, jetzt bin da ich kommen aber ein wir gleich noch unterwegs. Zu.
Wir teasen jetzt immer so ein bisschen Stück weit an. Ich hatte vorhin gesagt, dass diese Frau unglaublich viele Labels für mich schon hat und jetzt muss ich mal loslegen. Und zwar, also sie ist 26 Jahre alt, sie ist Poetry Slammerin, Autorin, Schriftstellerin, das melangiert da irgendwie so durcheinander, Komikerin, Radiomoderatorin, Journalistin, Feministin, also allerdings eine mit Humor, was ich sehr schön
definitiv,
finde.
Definitiv, ja.
Influencerin, Podcasterin, Riesling-Liebhaberin, Veganerin, Menschenhasserin.
Bitte?
Von ihr stammt das Zitat, das habe ich irgendwo gehört oder gelesen. Menschen sind ein widriger Umstand. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön. Und sie hasst Partys. Was vielleicht dann dem Umstand geschuldet ist, dass sie einfach Menschen hasst. Aber damit kokettiert sie auch so ein bisschen.
Das glaube ich aber auch.
Ich finde, warum habe ich diese Frau ausgesucht? Ich finde, die hat so was Ambivalentes. Also so auf der einen Seite so ein bisschen schnoddrig Beleidigendes und dann aber was total Liebevolles. So eine Kratzbürste und so absurderweise so was ganz Weiches und Mütterliches.
Wir sind ja auf sie gekommen, oder du besser gesagt, durch den Lore Maria Pesche-Gutzeit-Podcast.
Richtig,
wo ich doch mich so echauffiert habe, wie das Bundesministerium für, jetzt komme ich selber nicht mehr drauf, Frauen, Senioren, Jugend und Familie, glaube ich,
genau,
heißt. Ne? Und dann kamen wir doch auf die Quintessenz, dass der alte weiße Mann hier noch herrscht in Deutschland.
Ja, der ist Naturzustand sozusagen und die Frau muss immer noch ihm gleichgestellt werden und dafür braucht es ein eigenes Ministerium. Das ist einfach.
Ja, wo nicht die Frau alleine ja hervorgestellt wird, sondern die Frau in den bunten Pott reingeworfen wird. Exkludiert sind ja nur die Ausländer und die Behinderten.
Ja.
Nee, und daraufhin bist du ja auf ihr Buch gekommen.
Ja, genau.
Meinte Mensch, Sophie Passmann.
Ja, das Buch habe ich in einer Buchhandlung entdeckt, dann habe ich es mir so gegriffen und habe die ersten Seiten gelesen und habe gedacht, die Frau schreibt so schön und die Männer, die darin vorkommen, haben mich interessiert. Ich habe übrigens mit Sascha Lobo zusammen studiert. Der war damals allerdings schon, als ich anfing, im 14. Semester und war unser Pate. Und damals hatte er noch so eine blonde Föhnfrisur. Also der sah wirklich aus wie ein Staubsaugervertreter.
Das ist einer aus ihrem Buch jetzt.
Ja, genau. Sascha Lobo kennst du nicht? Oh mein Gott.
Na, ich muss ja irgendwie einen Querverweis
machen. Der mit dem
machen.
Roten Irokesen, der den Deutschen das Internet beibringt.
Mhm.
Ich sag's mal auf den Punkt. So. Mhm. Und ein cooler Typ, unglaublich schlau, kann ganz toll reden und schreiben und provoziert gerne. Und so dieser Iro, der ist so sein Markenzeichen. Genau.
Mhm.
Anyway, genau, wir kamen da letztes Mal drauf und Feminismus wird ja von der Lore Maria Peschel-Gutzeit, also sie ist schon eine Feministin, weil sie sich für die Frauen einsetzt und die stark machen will, aber sie tut das eben nicht nur für Frauen, sondern sie hat so einen Gerechtigkeitssinn und will
Gleichberechtigung.
Gleichberechtigung für alle, dass die irgendwie eine gute Zeit haben im Leben und sie setzt sich auch für Väter ein, die ein Sorgerecht haben will, genauso wie eben für Kinder, die in ihrer Meinung nach ein bestimmtes Recht schon wählen gehen sollten, genau ab 0 oder ab 3 Jahren oder so.
Ja,
sie eine
die
Stimme
sich dafür
haben.
Einsetzen, genau, und ab 13 spätestens sozusagen.
Ja.
Ja.
Genau, und jetzt muss ich kurz die Kurve kriegen. Und die ist eben so eine moderate Feministin, die nicht so, die hat so einen Gerechtigkeitssinn, die will Menschen, denen es nicht gut geht, die Gleichberechtigung ermöglichen. Das gilt auch genauso für Väter zum Beispiel, die ein Sorgerecht einfordern, wo die Mutter sagt, nö, also ich überlege mir das nochmal. Für Kinder, die in ihren Augen auch wählen dürfen sollten, aber eben auch für Frauen. Und da ist noch mehr Arbeit zu tun. Und sie tut das auch immer auf eine sehr freundliche Art und Weise und schreit nicht so, in Anführungsstrichen. Nicht, dass Sophie Passmann schreien würde, aber die ist schon auch ein bisschen kämpferischer unterwegs.
Provokativer. Ne?
Und provokativer, ja. Und trotzdem ist das jetzt nicht so jemand wie eine Margarete Stokowski, die so eine ganz auch unter den jungen Feministinnen, unter den jungen Wilden mir so bekannt ist, sondern irgendwie so dazwischen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ihrem Humor geschuldet, dass sie einerseits, sie kann das sagen und dann mit einem Lächeln und man weiß, es ist jetzt Humor und dann bleibt ihr immer so ein bisschen so ein Türchen offen und hat aber, und das finde ich halt so wahnsinnig beeindruckend bei ihr, und da muss ich wieder auf das Alter kommen, weil in dem Alter, ne, mit 25, 26, da hätte ich mich das auch schon getraut und ich traue es mich auch immer noch nicht und ich bin mittlerweile fast 42, also
was
die
jetzt
den
genau.
Mund aufmacht und
den Mund aufmachen,
den
sarkastisch.
Leuten, die Stirn, ja, sarkastisch will ich nicht sagen. Ich würde sagen, sie bewegt sich immer noch so im Feld der Ironie und spielt da so und kokettiert so damit und ist irgendwie so eine eigentlich eine geile Sau und trotzdem irgendwie sehr weiblich. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Mischung und für mich auch ein Vorbild und also die Türöffnerin gewesen, mich mit dem Thema Feminismus ein bisschen mehr zu beschäftigen. So.
Okay.
Und finde ich einfach geil.
Ja.
So.
Gut, also ganz klassisch bitte, Katrin.
Ja.
Erstmal Werdegang.
Okay.
Jetzt hast du so viel schon hier die Werbetrommel gerührt.
Jetzt habe ich die Werbetrommel
gerührt. Jetzt will ich auch wissen, wo die herkommt. Aus dem intellektuellen Haushalt, so viel weiß ich schon mal. Und sie ist
ja
in Steinbock.
Genau, sie ist aufgewachsen in Baden-Württemberg in so einem kleinen Städtchen namens Ettenheim. Das ist irgendwie in der Nähe von Freiburg. Und hat da, war so in der Schulzeit, so ein, sagt sie selber, sehr so ein Eigenbrötler, hatte... Ne, also dieses Menschenhassen war vielleicht auch so ein bisschen das, so dieses Gefühl, nicht, dass ich wüsste. Also ich
so
glaube,
viel wurdest du gemobbt?
Ja, ich glaube, nö, aber wie man halt so, wurdest du gemobbt? Also es
ja.
Oh, nee, gemobbt nicht richtig. Ich habe mal bei der Klassenfahrt in der 4. Klasse haben mir mal meine Klassenkameradin Krebse ins Bett gelegt. Da war ich ganz dolle traurig. Das war Mobben. Und ja, egal.
Ja, bei uns gab es gute Mädchen und schlechte Mädchen. Und das war eine Zimmeraufteilung. Das wusste
echt,
ich aber
ja?
nicht. Ja, nee. Mir war das so richtig Mumpe. Und dann hat mich immer Gesche, immer auf dem Schulhof geärgert und schrie immer hinter mir her, du dickes Tier.
Okay.
Und dann irgendwann habe ich so dummerweise einen Freund gekriegt, mit 12. Und dann war ich plötzlich cool. Das habe ich nicht verstanden.
Okay. Es gibt Regeln da draußen, die
mit Gesche bin ich befreundet.
Auch. Guck mal, da habt ihr die Kurve gekriegt.
Haben wir die Kurve gekriegt.
Ich weiß nicht, ob Sophie Passmann eine Gesche hatte. Sie hat, also sie redet jetzt auch immer von Freunden. Sie wohnt in Köln mittlerweile und ist, glaube ich, kein Soziopath. Also man Soziopath, also jemand, der, ja, der Menschen dann so gar nicht leiden kann. Also wie gesagt, ich glaube, das ist auch ein bisschen Koketterie. Aber sie war eigenbrötlerisch nach eigenen Angaben und hat auch damals schon, und darüber spricht sie auch ganz offen bis heute, also sie ist depressiv, sie hat Depressionen, die sind damals so ein bisschen verschleppt worden, also hat, war,
was heißt so, das?
Ja, ich glaube auch damals in den 90ern, 2000ern war das dann, war sie so, konnten die Eltern nicht so richtig sagen, ist das jetzt Pubertät oder soll das so oder und auch so ein bisschen, ja, so Gefühle, die über das, ich bin jetzt ein bisschen traurig und niedergeschlagen hinausgehen und hat sich dann, also so sind ihre Worte dann später als manisch-depressiv bezeichnet. Also da gibt es ja unterschiedliche Abstufungen, ne? Das ist
manisch-depressiv, also ist es das, wo man so himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt ist?
Ja, genau.
Ah, okay.
Und in welcher Form, das weiß ich jetzt nicht. Also es soll jetzt nur als Erklärung dienen, wie diese Frau so tickt und wie das dann kam, dass sie auf die Bühne trat, weil ich glaube, dass Bühnenmenschen auch immer etwas Abstand zu den Menschen brauchen und trotzdem etwas von sich erzählen wollen. Sie suchen den Kontakt und das
ist. Und du hast eine schöne Distanz und du siehst das Publikum meistens nicht, weil Scheinwerfer so hell eingestellt sind, dass du das Publikum nicht siehst.
Genau. Und sie hat dann relativ früh angefangen, auf Poetry Slams zu gehen, hat das irgendwo in Freiburg auf so einem Plakat gesehen, Poetry Slam, dachte, muss ich mal gucken, was ist denn das? Und ist dann dahin und hat angefangen, ihre Texte vorzutragen und das mit 15 Jahren. Mhm. Und ist dann auch als Schülerin schon auf Deutschlands Bühnen unterwegs gewesen und hat die Menschen da begeistert. Und
cool.
Und ist sozusagen mit Poetry Slam groß geworden, hat da die baden-württembergischen Meisterschaften in der Sparte U20 irgendwie gewonnen und blieb dann auch bei dem Wort, nicht unbedingt auf der Bühne. Sie hat dann Volontariat gemacht beim Hitradio Ohr in Offenburg, wo sie dann die Morningshow moderierte und war da auch immer sehr, ja, ich finde, die hat sowas Angstbefreites. Also es ist was eines, das eine, wenn du auf der Bühne stehst und deine Texte vorliest und die Leute jubeln dir zu und du hast den Text in der Hand und du liest vor. Oder ob du dich dann sozusagen auch aussetzt, einem Publikum spontan zu sein oder Interviews zu führen. Sie hat auch so einen Medienpreis erhalten für ein Interview mit Frank-Walter Steinmeier. Ich habe da gestern noch so einen Ausschnitt draus gehört und fand das irgendwie so locker flockig und trotzdem wertschätzend. Also man merkt schon, sie hat Respekt vor dem Mann und schnoddert den nicht so von der Seite an. Und trotzdem kommt da so ein Gespräch zustande, als würden die sie schon ewig kennen. Und das ist wirklich eine hohe Kunst, die
absolut
sie beherrscht, finde ich. Ja, nach Ende der Ausbildung wechselte sie dann
zum... Was für eine Ausbildung?
Also sie hat Politikwissenschaften und Philosophie. Ah nee, Moment. Nach Ende ihrer Ausbildung. Also sie hat jetzt Volontariat gemacht. Genau.
Ach, und genau. Das wird als Ausbildung gewertet?
Ja, auch, ein Volontariat ist eine Ausbildung. Genau. Und hat dann noch studiert, und zwar Politikwissenschaften und Philosophie an der Uni in Freiburg, Albert-Ludwigs-Universität, um genau zu sein. Und ja, fing dann an zu schreiben, hatte dann Kolumnen, hat in Freiburg, genau, mit dem Tobias Gralke zusammen eine regelmäßige Slam-Show moderiert, eine Late-Night-Show. Und
aber das ist jetzt Bühne und das ist abgekoppelt von öffentlichem Rundfunk oder irgendeinem Medienhaus.
Genau. Okay. Und irgendwann ist dann Jan Böhmermann auf sie aufmerksam geworden und hat ihr dann über Twitter eine Direktnachricht geschickt. Und ich mache es jetzt mal kurz und fasse es in meinen Worten zusammen und sagte dann, du bist cool, willst nicht mal hier vorbeikommen. Mhm. Und so kam es dann auch. Und sie fing dann an, ich glaube, es war 2018 oder so, und ist immer mal wieder da und wird eingeladen für bestimmte Stücke. Und zum Teil ist sie ja dann auch selber mit in der Show. Und da war ein Link dabei, den ich dir geschickt habe und dich gebeten habe, da mal reinzuschauen. Ich weiß nicht, welchen Eindruck du von ihr so hattest. Ich fand, sie war jetzt so eine medium gute Schauspielerin, aber sie hat trotzdem da so ein Flavor reingebracht, den ich ganz heilsam fand und irgendwie ganz schön Böhmermann da so in die Ecke des Feministen zu sehen und also Selbsterklärten, was er natürlich nicht ist. Und dann haben die beiden so miteinander gespielt. Bist du jetzt wirklich ein Feminist, ja oder nein? Ach so, du guckst mich gerade so mit zerknitterter Stirn an. Diesen Link habe ich dir nicht geschickt.
Nee, wollte ich gerade sagen.
Den Link von der Berlinale habe ich dir geschickt.
Genau, genau.
Daran erinnere ich mich. Da ist sie mit dem Kollegen Ralf, ach, der ist auch großartig, der hat auch irgendwelche tollen Texte geschrieben. Ralf, anyway, und die beiden gehen dann zusammen auf
Berlinale.
Den roten Teppich auf irgendeine Berlinale.
Und vorher hat Jan Böhmermann das Intro ja auch sehr schön gestaltet, dass er sie halt gar nicht ausreden lassen.
Ja.
Wirkte natürlich ein wenig gestellt, aber...
Findest du?
Nee,
da gar nicht, gar nicht.
Willen. Genau. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt toll finde oder nicht, weil das einfach sehr zusammengeschnitten war. Das ist halt, der Gag war ja halt, dass die Männer halt immer noch dominant sind und die Männer reden untereinander, aber die Männer reden nicht mit den Frauen und die Frauen haben keine Möglichkeit durchzukommen. Für mich hat es aber so einen faden Beigeschmack gehabt, weil es halt so krass gestellt wirkte. Deswegen fand ich es halt irgendwie nicht cool.
Ja.
Hat mich nicht gebockt.
Es soll nicht gestellt worden sein, aber ich denke, es ist auch vieles zusammengeschnitten worden. Ne? So die Reaktion von einem Jürgen Vogel, der auf die Frage, wie viel Sexismus gibt's in der in der Filmwelt, deutschen Film? Nee, was hat Filmwelt? Oder hat sie Berlinale gefragt?
Und nee, dann in der Filmwelt. Glaube ich.
Genau.
Glaube ich.
Antwortete, ich weiß es nicht, ich habe gar keinen Sex. Und sich dann da auf seine Oberschenkel klopft, in dem Versuch, da souverän mit umzugehen.
Wenn du bei der Berlinale bist, du bist gerade irgendwie out und du versuchst wieder irgendwie Fuß zu fassen und mal irgendwie wieder im Film mitspielen zu können. Ich weiß es nicht, Vogel in allen Ehren.
Ja, nicht
ne?
out.
Aber was hat denn der als letztes gedreht? Ich habe keine Ahnung. So eine Vermutung jetzt. Und dann kommt, hält ihr da so das, ja, eine junge Dame ein Mikro ins Gesicht und du weißt ganz genau, scheiße, das hat ganz schön Reichweite mit diesem Mikro. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, also ich würde sagen, Sexismus, ich habe letztens eine Statistik gesehen. Nee, macht doch keiner.
Nee, du kannst natürlich aus eigener Sicht. Also es gab diesen
einen Typen, der halt sagt, ich habe eine Ehefrau und der Rest interessiert mich nicht. Den fand ich schon ganz, ganz geil.
Ja, genau.
Weil der war, der stand definitiv für Ignoranz. Und I don't care.
Ich möchte dazu nichts sagen. Ich verstecke mich hinter meiner Ehefrau, weil ich ja treu bin. Was sein mag, ne? Aber ich finde, der Film hat gezeigt, dass es damit, also es soll ja auch lustig sein, ne? Da kommt irgendwie eine Frau und du weißt, die ist vom Neo-Magazin Royal und dann willst du jetzt auch nicht antworten wie ein Lars Eidinger. Ich mag Lars Eidinger, gar keine Frage, aber der dann irgendwie anfing von wegen, wir sind alle sexuelle Wesen und da kommt dann automatisch irgendwie, da dachte ich auch so, oh Mann, Lars, ey, ein bisschen locker floggiger hätte es auch sein können, aber es war so ein Unvermögen von diesen Männern.
Und du weißt auch nicht, ob das nicht auch irgendwie gerade so eine Farce war. Also dadurch, dass das Ganze ja wie so eine Farce aufgezogen ist, würde ich überhaupt keine einzige Aussage richtig werten können und wollen. Weil es ja keine ernsthaften Interviews sind. Und du siehst ja auch schon, sie kommt mit so einer steinernen Miene an.
Ja, das ist natürlich auch gespielt, logischerweise.
So, und dann soll ich ernsthaft antworten? No fucking way.
Aber wie ist das denn jetzt, wenn wir jetzt mal wirklich Butter bei die Fische packen?
Ja, Butter bei die Fische.
In der Filmwelt, ne? Warum braucht so einen Verein oder so Women in Television, warum braucht es das? Das ist jetzt eine ganz ehrliche Frage. Aus welchem Grund ist das gegründet worden?
Wenn du halt fragst, gibt es eine, ich hatte mal so ein ganz tolles Gespräch mit Michael Lehmann von Studio Hamburg, der auch meinte, er stellt fest, dass viele keine weiblichen Empfehlungen abgeben können. Weder bei Kamera, also in den unterschiedlichen Gewerken. Wir vertreten ja insgesamt die ganzen unterschiedlichen Gewerke. Regie auch. Es gehen halt 50-50% von den Hochschulen runter. Also 50% weiblich, 50% männlich. Am Ende arbeiten dann aber am Set 8% Frauen. Du hast viele Frauen, die dann in den Filmförderungen arbeiten, weil das ja ein sicherer Arbeitsplatz ist. Es gibt wenig Möglichkeiten für Frauen, ihre Kinder unterzukriegen. Und das ist schon wieder, da sind wir bei dem gleichen Thema wie bei Lore Maria Pesche Brutzeit. Warum müssen die Frauen eigentlich ihre Kinder unterkriegen und nicht die Männer?
Ja.
Und es geht bei uns ganz stark darum, Frauen sichtbar zu machen. Also hey, wir haben in jedem Gewerk ausreichend Frauen, ihr könnt uns gerne anfragen. Und hier Koslik, von der Berlinale.
Der Chef, ehemaliger,
der hat ja auch, letztes Jahr abgetreten. Der hat auch noch unterschrieben die Badge 50-50 bei 2020. Davon sind wir, glaube ich, auch noch gut entfernt. Wir werden am 22.02. bei der Berlinale die neue Chefin präsentieren lassen und mal fragen, wie es eigentlich gerade so Status Quo ist.
Ja.
Ne? Aber auch die Marisa-Studie, die zusammen mit der, also es ist in Auftrag gegeben worden von der Frau Furtwängler.
Genau,
und die hat ja mal untersuchen lassen, total, ganz, ganz großartig. Die hat ja mal untersuchen lassen, zusammen mit der Universität Rostock, wie es eigentlich ausschaut vor der Kamera. Was ist eigentlich so unser Role Model? Und da kam halt auch raus, dass Frauen halt für die sozialen Eigenschaften zuständig sind, was Politik angeht und Wirtschaft halt die Männer. Auch Panel-Diskussionen sind halt immer so besetzt, dass Minimum, ich glaube, 70% Männer vorhanden sind.
Ja.
Wenn du dir schöne, tolle öffentlich-rechtliche Filme auch anguckst, hast du viel, der Mann ist halt so um die 50, die Frau ist um die 30. Danach gibt es erstmal keine Jobs auch für weibliche Schauspielerinnen. Das geht dann erst wieder los, wenn sie halt dann fähig sind, die Oma zu spielen. So, und das war eine ganz spannende Studie, die uns allen so ein bisschen die Haare zum Raufen gebracht hat, weshalb wir halt auch von Women in Film und Television, soll jetzt keine Werbung sein, aber uns befähigt sahen, unbedingt weiter dran zu bleiben. Schweden macht es uns vor, Finnland natürlich auch, und der Ursprung ist, glaube ich, in New York oder Los Angeles von diesem Verein, der genau. Deutschland also, existiert erst seit 10 Jahren.
Ja, ich glaube, in Deutschland gibt es auch noch viel zu tun, gerade in der Filmbranche. gibt es, also ne, geht der Blick auch gerade was Humor angeht, auch so Bühnenfrauen, geht der Blick immer in die USA, also mhm. gerade auch bei MeToo, das wurde da angestoßen, auch aus der Filmbranche heraus, ne, so eine starke Stimme wieder zu haben, die sehr kämpferisch ist. Und ich habe im Zuge gerade von MeToo dann immer so gedacht, ich habe so ein Unbehagen, so ist das jetzt, das wurde mir so sehr, also wenn das wirklich alles passiert ist, ne, diese Frauen haben bestimmt ganz Furchtbares erlebt und das muss auch alles angezeigt werden und die haben auch das Recht, das zu sagen. Und dann wurde daraus irgendwie so eine Bewegung, die so was Geschmäcklerisches hatte und mir dann sehr, sehr, wenn ich sagen, zu männerfeindlich wurde, die so Fronten aufgebaut hat.
Genau, das
hat.
Ist ja auch genau das, was Angela Merkel in dieser einen Runde...
Mit Ivanka Trump.
Ja.
Als sie gefragt wurde, sind Sie eine Feministin, meinst du das?
Nein, da hat sie mit Lore Maria Pesche-Gutzeit noch diskutiert.
Ach, Frauenrecht.
Danke.
Der Empfang, ja, 100 Jahre Frauenwahlrecht.
Ja, genau. Und da hat ja auch Angela Merkel, wie auch Lore Maria Pesche-Gutzeit, hat gesagt, es ist ein Miteinander. Man muss auch die Männer immer abholen. Das ist nicht eine reine kämpferische Geschichte von Frauen für Frauen, sondern ein Miteinander. Das Miteinander muss sich verbessern.
Ja.
Genau.
Und das war mir bei dem, um jetzt die Kurve wieder zu bekommen zu Sophie Passmann und dem Feminismus. Es braucht auch eine Lex Special und es braucht auch irgendein Gesetz, was dazu beiträgt, dass man diese Gleichberechtigung und dieses Miteinander, was natürlich schwierig ist, wenn jetzt Frauen auch auf solche Posten drängen und die Männer Platz machen müssen. Es ist natürlich immer irgendwie dann auch gegen alte weiße Männer und gegen Männer, wenn man so ein Gesetz einführt.
Es ist die Frage, ob es halt gegen ist oder ob es nicht einfach ist, ey, ihr müsst einfach, du hattest es so schön gesagt bei Lore Maria Pesche-Gutzeit, du hast gesagt, das Mindset muss sich halt ändern. Mhm. Und du erinnerst dich an die Zuschriften, die wir bekommen haben, dass auch ein paar Damen gesagt haben, ach Mensch, das Beispiel mit dem Geschäftsführer, der in den Vorstand soll, den ich da besetzen musste damals als Headhunter.
Ja.
Davon kann ich auch so einige Stories erzählen.
Ja.
Und das ist halt dieses Thema mit der gläsernen Decke.
Ja.
Und irgendwie musst du diese gläserne Decke aufkriegen,
ja.
und durchlässig machen. Mhm. Und wenn das nicht, also weil ein Mann hilft halt einem jungen Mann. So, ne? Das ist ja so eigentlich das Regelwerk, dass man einem jüngeren Menschen hilft. Wenn du einer jüngeren Frau als alter weißer Mann hilfst, wird sofort irgendwie hintenrum gelästert und gesagt, na, die haben doch eine Affäre, der fördert die doch irgendwie, um sie ins Bett zu kriegen und solche Geschichten. Das, also habe ich auch schon von älteren Männern gehört, dass sie sagen, na, das ist der Grund, warum ich halt lieber dann jüngere Männer fördere, weil es erleichtert mich einfach ungemein. Es macht das Leben einfach einfacher.
Mhm. Oder man ist ein schwuler Mann. In dem Buch von Sophie Passmann spricht sie auch mit Kevin Kühnert darüber. Und er sagte, das Gute ist, wenn man ein schwuler Mann ist, dann ist automatisch dieses Sexuelle weg. Und man kann sich ein bisschen eher auf den Inhalt konzentrieren. Ich habe es jetzt mal in meinen Worten wiedergegeben. Und da fand ich, da war auch was dran. So, das ist irgendwie einfacher dann. Aber gut, ich schweife ab. Ich wollte eigentlich nochmal zurück zum Feminismus und zu Sophie Passmann, die für mich so ein Türöffner war, eine Türöffnerin, zu dem Gedanken an, was bedeutet eigentlich Feminismus für mich? Und dann auch nochmal im Vergleich zu Lore Maria Peschel, muss ich sagen, fand ich Feminismus immer Anti-Männer, Anti-Patriarchat, was es ja auch irgendwie ist, einerseits. Aber ich habe für mich gedacht, ich möchte auch eine Feministin sein und mich aber eher darauf konzentrieren, warum es toll ist, eine Frau zu sein und dafür einzustehen und gute Argumente zu haben und sich stark zu fühlen und sozusagen, dass Frau gewappnet ist gegen den Kampf, den man da draußen leider als Frau vor allem gegen Männer auch noch führen muss. Und das aber, also das ist diese gesellschaftliche,
ich glaube, es ist gar nicht
gläserne Decke. Gibt.
Ja, ich will eigentlich gerne widersprechen, was ich gerade auch tue. Es ist nicht der Kampf gegen Männer, sondern eigentlich gegen Gewohnheiten. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Bekannte, die halt meinte, sie wird immer zu Deeskalationsgesprächen mitgenommen, weil man sich vor einer Frau nicht anschreit und gegenseitig fertig macht.
Mhm.
Und ich glaube, es gibt halt unterschiedliche... Ja, vielleicht auch stereotypische Attribute, das hatten wir auch schon mal.
Ja.
Und man
oder
muss
einfach
halt,
Attribute. Ich glaube, ja, es gibt schon Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Ja, das glaube ich auch. Und es gibt halt dann dieses, Wie kommuniziert man auf einer sachlichen Ebene miteinander und wie diskutiert man miteinander auf einer sachlichen Ebene, ohne dass es erstens irgendwie sexistisch wird, ohne dass es Boys Club Gehabe ist. Also es ist sozusagen ein neues Lernen. Deswegen wird ja auch irgendwie, na, wir hatten Barbara Schöneberger auch genannt, dieses, der Mann darf auch nicht jetzt weichgespült werden und der
darf sich nicht schminken.
Ja, genau. So ist es ja ein neues Finden, weil plötzlich ist auch Quatsch, wie Lore Maria Pescher Gutzeit ja auch gesagt hat, wir waren früher im Zweiten Weltkrieg auch auf uns gestellt und haben halt alles geschissen gekriegt, in meiner Art und Weise jetzt präsentiert. Und plötzlich sind die wieder da und verdrängen uns, weil das ist halt deren Spielplatz.
Ja.
So, und wir haben halt Heim und Herd und Kinder, das ist unser Spielplatz. Und wir lernen jetzt ja miteinander, beide Spielplätze zusammenzubringen. Und dass es auch fein ist.
Ist das dann Feminismus?
Es ist halt irgendwie eine Form von Feminismus, weil du irgendwie diese Ära betiteln musst vielleicht.
Mhm.
Dieses Miteinander und voneinander lernen, miteinander positiv umgehen. Ich akzeptiere dich als meinen Bruder, ich erkläre das manchen Männern halt so, dass ich halt sage, wenn das irgendwie sexistisch wurde, dann habe ich halt auch gesagt, Mann, du bummst doch auch nicht deine Schwester. So, sieh mich doch als deine Schwester. Und du kannst doch nicht, ne, never fuck the company, entspann dich mal.
Ja, okay, das ist natürlich ein ein Leitsatz, der leider nicht immer funktioniert, aber sei es drum, ne? Ich habe nach diesem Buch Alte weiße Männer hat man der Sophie Passmann auch vorgeworfen, dass sie keine Antworten hatte auf diese Fragen, aber ich glaube, es ging auch nicht darum, jetzt zu sagen, es war eher so ein Anfang, so ein erstes Kontakt aufnehmen zu Männern, sicherlich auch mit dem Versuch, ihnen vorzuführen, guck mal, wie gut du es hast und wie viel Arbeit wir uns noch vor uns haben und trotzdem aber auch im Laufe des Gesprächs, bei einigen Männern, nicht bei allen, so dann diese Erkenntnis.
Kannst du mir mal sagen, wie sie dieses Buch, aber ich kenne es nicht, das ist jetzt vielleicht ein Vor- oder Nachteil, weiß ich gerade nicht, aber kannst du mir erklären, wie sie vorgegangen ist in dem Buch? Also sie hat wie viele Männer, hat sie interviewt oder?
Ja, genau, sie ist.
Wie heißt der Titel des Buches?
Alte weiße Männer, Achtung, Untertitel, ein Schlichtungsversuch.
Mhm.
Und sie hat gesprochen mit, könnten 15 Männer sein, darunter auch ihr Vater, der, wie sie sagt, so ihre Kindheit mitgeprägt hat, weil er offensichtlich ein sehr starker Vater war.
Was heißt das?
Weil der eine sehr starke Meinung hatte und auch immer eine starke Meinung darüber, wie Frauen so zu sein haben.
Und wie haben sie zu sein? Also was ist ihre Prägung?
Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie zu sein haben. Also er ist auf jeden Fall eher konservativ unterwegs und sie war sie ist übrigens auch SPD-Mitglied. Vielleicht sollten wir sie mitnehmen, wenn wir Lore Maria Peschel Gutzeit besuchen.
Wenn sie uns denn lässt.
Wenn sie mitkommen möchte, genau. Also da sind ganz unterschiedliche Typen dabei, von super cool und wow bis hin zu, ach du liebe Zeit, ich möchte mir die Haare raufen. Da sind
Katrin, kannst du mir verraten, wo du dir die Haare raufen würdest und wen du ganz cool findest, damit ich mal so eine Orientierung habe?
Also ich fand Kevin Kühnert wirklich super, weil der so klug ist und vorher dachte ich immer so, oh Mensch, Kevin, ach, dein Name alleine. Aber nein, kauft euch das Buch. Ich muss ein bisschen Werbung machen. Alleine dieses Kapitel lohnt sich schon. Dann fand ich ganz schön zu lesen Christoph Arment, sehr wertschätzend, aber eben auch so jemand, der so sehr feuilletonistisch ist irgendwie. Und ich fand das einfach interessant, wie die beiden miteinander gesprochen haben. Kai Diekmann war auch dabei, überraschend, der übrigens auch eine sehr starke Frau hat, eine sehr coole Frau, cool muss man die nicht finden, der ist auf jeden Fall eine sehr starke Frau.
Er ist eine starke Frau?
Seine Frau ist eine starke Frau, also nicht auf den Kopf gefallen, ziemlich schlau und so. Nee, Kai Diekmann hat halt vorher sozusagen den gesellschaftlichen Diskurs mitbestimmt, in Anführungsstrichen.
Absolut.
Als Bild-Chefredakteur. Den fand ich ganz, ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Zum Teil auch positiv überraschend, aber jetzt nicht, dass ich denke, boah, ist das ein geiler Typ, mit dem möchte ich ein Bier trinken gehen. Aber den fand ich gut. Und Sascha Lobo.
Okay.
Und Haare raufen habe ich bei Rainer Langhans, der irgendwie da von seinem Harem erzählt hat. Und ich ich habe so ein bisschen verdrängt, was der für eine Scheiße da erzählt hat. Ich möchte jetzt über das Kapitel nichts sagen, weil ich meine, mich zu erinnern, aber nachher war es doch falsch und dann ruft mich Sophie an und macht mich zu Sau.
Oh, Kathrin!
Ja, oh Gott, ey, Mann. Ich möchte jetzt nicht weiter über Rainer Langhans reden, aber ich wollte zu einem Zitat kommen. Sie hat nämlich mal auf die Frage, was Feminismus für sie bedeutet, in so einem Video gesagt. Naja, einfach, dass alle Menschen auf dieser Welt eine gleich gute Zeit haben, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen und was so untenrum bei ihnen passiert.
Schön.
Das fand ich schön, ja.
Ja, aber das ist ja dann sozusagen die Betitelung dieser Ära, wo wir darauf hinarbeiten, dass es eines Tages hoffentlich mal für unsere Kindeskinder möglich sein wird.
Ja, also dass man auch das Miteinander irgendwie und das, ne, zurück zu diesem Vorwurf, die hat ja in dem Buch keine Antworten geliefert. Ich glaube, das war auch nicht ihr Ansinn. Sie war ehrlich daran interessiert, den Männern mal zu sagen, pass mal auf, ich bin hier eine junge Frau und ich möchte ja jetzt gerne mal eure Meinung haben. Und am Ende hat sie dann gesagt, bei einigen, ja, man muss nicht alle zu Wort kommen lassen. Da war auch kein Dialog möglich. Mhm. Und bei anderen, da habe ich was mitgenommen. Jetzt kenne ich deine Seite. Nein, das hatte sie dann, das Gefühl
Ach so.
Hat sie dann
okay.
gesagt, ne, dass, ja.
Also sie hat im Endeffekt eine Bestandsaufnahme gemacht. Hat sie ihre Meinung auch kundgetan dann?
Das kam im Subtext schon durch. Alleine die Art und Weise, wie sie auch gefragt hat. Und genau, und Sophie stellt Fragen und will verstehen lernen. Und klar kann man dem Buch vorwerfen, es ist provokant und liefert keine Antworten, fand ich jetzt für mich, hat zumindest Denkanstöße mitgegeben. Und eine Lore Maria Peschel-Gutzeit hat dafür gekämpft, dass wirklich Lösungen entwickelt wurden. Und das ist sozusagen auch so die Feministin, die so an vorderster Front wirklich mitgestaltet. Ne? Und aus dem Buch, das habe ich jetzt auch nochmal mitgebracht, fand ich nochmal so eine Textpassage ganz interessant.
Du hast das Buch von Lore Maria Peschel-Gutzeit
mitgebracht, genau. Dass das so ein bisschen verdeutlicht. Da hat sie nämlich geschrieben, dass
sie... Ich weiß nicht, ob sie mehrere Bücher geschrieben hat. Kannst du ganz kurz den Titel nennen?
Selbstverständlich gleichberechtigt. Das ist ihre Biografie.
Ihre Autobiografie.
Ihre
ne?
Autobiografie, okay. Genau. Eine autobiografische Zeitgeschichte. Und dann in einem Artikel erzählt sie dann oder berichtet sie, dass sie mit Alice Schwarzer zusammen, also dass sie für sie auch tätig war und sie beraten hat. Und da ging es dann darum, so dieses, ne, also eine Frauenrechtlerin zu sein und ob sie sich in dieser Gruppe von der Alice Schwarzer Feministin, da ob sie sich damit
genau. da sieht, ne, identifiziert.
Richtig. Und dann schreibt sie an einer Stelle, wenn Frauen frech und provokant auftreten, können sie damit etwas anstoßen, die Menschen zum Nachdenken bringen, auch Empörung hervorrufen. Das alles ist wichtig. Meiner Erfahrung nach bewirkt solch ein Auftreten jedoch keine großen Umwälzungen und keine langfristigen Verbesserungen. Dafür ist ein sehr langer Atem nötig, der Marsch durch die Instanzen. Außerdem sind Verbündete wichtig, vor allem verbündete Männer.
Ja.
Und das sagt dann auch nochmal so ein bisschen über dieses unterschiedliche Verständnis dann aus. Ne? Und trotzdem sind beide wichtig, finde ich. Ne? Auch wenn ich jetzt sagen würde mit Alice Schwarzer, ja, das ist mir auch ein bisschen zu krass, zu provokant. Aber viele Frauen, die heute da sind, wo sie sind, haben auch eine Alice Schwarzer sicherlich viel zu verdanken. Und es brauchte
Absolut.
So jemand, der mit der Machete durch den Urwald läuft und dann sagt, nee, jetzt hört mir mal zu hier. Und
genau.
die Brüste frei macht. Und
ja, es klingt ein bisschen doof, aber wahrscheinlich muss man hintenrum, macht man dann die kooperative Arbeit. Die kooperative Arbeit, weil wir auch vom Verein halt immer sagen, wir wollen nicht provokant sein, sondern wir wollen halt eher sagen, ey, wir machen jetzt ein Panel, hier diskutieren wir, gucken, welche Lösungsansätze gibt es und verhalten uns freundlich. Also uns war es immer, oder ist es halt immer ganz wichtig, ich glaube, wir sind sogar auch schon 15 Jahre alt, immer schon ganz wichtig, kooperativ zu sein. Und nicht auf
den Dialog.
Ja, auf den Dialog zu suchen. Genau. Weil auch, wir haben auch einen Konkurrenzverein sozusagen, der sich auf die Fahne geschrieben hatte, laut zu schreien. Also die gehen halt mehr auf die Alice Schwarzer Schiene ein, was auch cool ist, weil das ist so ein bisschen wie was du halt gerade beschrieben hast, mit dem Plakat hoch und ihr Schweine, ihr Blödmänner und so. Und das Einzige, was wir halt nur mitkriegen, ist, dass die Türen sich schließen dadurch. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie du das bei Streitereien kennst. Wenn jemand sagt, du Dovian, du hast das und das falsch gemacht. Mhm.
Immer das
kannst du nur, genau.
Schön immer Ich-Botschaft.
Bei mir geht dann sofort, bei mir gehen sofort die Schutz von Tun, ne? bei mir gehen sofort die Schotten runter und ich habe überhaupt keine Lust mehr, mit der Person zu reden. Mhm. Weil ich fühle mich angegriffen, ich ziehe mich zurück. Mhm. So, und das ist das Gleiche, was du transferieren kannst auf den Dialog zwischen, also in Bezug auf Feminismus und Emanzipation und Mann-Frau. Mhm. Wenn ich als Frau sage, du Dovian, du hast das und das falsch gemacht, dann sage ich jetzt Mann, ja, toll. Und jetzt?
Ja, da stehen dann zwei gegenüber und
haben keine Lust mehr miteinander zu reden.
Und man kommt nicht wirklich dann zu einem Konsens, ne? Mhm. Ich habe jetzt, weil wir müssen ja auch ein bisschen über Sophie noch sprechen, das Gefühl gehabt, dass die sowas was Distanziertes hat und ihr der Kampf an sich auch nicht liegt, aber doch auch das provokante Wort. Und das aber auch immer mit so was ich eingangs beschrieben habe, als etwas Ambivalentes. Also dieses einerseits...
Ist Sophie Plassmann die neue Alice Schwarzer?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht. Sophie, du kannst mich anrufen und bei mir schreiben und sagen, nö, das will ich so nicht sagen. Aber ich glaube, sie erkennt schon an, was diese Frau geleistet hat und findet das auch toll, ne, sozusagen, was auch durch so eine Alice Schwarzer heute oder was angestoßen wurde. Mhm. Das glaube ich schon. Aber ne, Sophie Passmann ist da auch, ich meine, das sagt auch viel aus, ne? Sie ist in der SPD, sie will auch mitgestalten, also nicht nur jemand, der da auf der Bühne irgendwie so Thesen rausrotzt und dann sagt so, hier, jetzt zeige ich euch mal, was eine Hake einer Frau ist, sondern die das einfach liebt, auf der Bühne das Wort, ne, und da etwas anzustoßen, einen Gedanken oder einen Umstand und dann sicherlich auch hintenrum und eher leise in einer Partei dann mitgestalten möchte. Mhm. Das würde ich ihr jetzt mal so zusprechen.
Ich finde aber auch sehr schön, dass sie mit dieser Bewegung, es ist ja ähnlich wie... ist ein kleines marginales Beispiel, aber Caroline Kebekus hat sich ja unter anderem dafür eingesetzt, also sie und andere natürlich dafür eingesetzt, eine Petition zu eröffnen, wo Gerätschaften, ist das falsche Wort, wie sagt man ein anderes Wort?
Menstruation.
Ja, es gibt doch Menstruationshygieneartikel.
Ja,
vielen Dank, da haben wir es doch. Die Hygieneartikel, dass es da keine Luxussteuer mehr drauf gibt,
ja,
sondern, und das sind, wenn man sich für solche Dinge einsetzt und auch Caroline Kebekus stellt sich ja auch gerne auf die Bühne und spricht bestimmte Sachen an, die eigentlich Tabuthemen sind.
Ja.
Und ich finde es großartig. Man muss vielleicht, ist es dann die Aufgabe, das aufzugreifen und im erstmal im Kleinen, im Freundeskreis zu diskutieren und dann halt immer weiter es zu reichen, bis es dann auch in die Politik reingeht und einen Aha-Effekt findet.
Ja. Caroline Kebekus ist natürlich eher so von der derben Sorte, ne? Also jemand, der auch Rollen spielt. Also die ist schon in ihrer Art und Weise. Ich finde auch nicht alles gut, was sie macht, aber die findet schon sehr, sehr deutliche Worte, dass es manchmal wirklich weh tut. Und da ist, ich würde sagen, Sophie Passmann fast noch ein bisschen feinsinniger.
Mhm.
Also auch was so Worte angeht, der Umgang mit Poesie und so, die findet schon auch deutliche Worte, gar keine Frage, aber ist jetzt nicht so laut. Caroline Kebekus ist schon sehr, sehr laut.
Mhm.
Würde ich jetzt auch nicht vordergründig als Feministin bezeichnen. Ich glaube, es ist auch eine Komikerin, die feministische Anteile hat. Sicherlich auch. Oh, da gab es auch eine schöne Folge mit Caroline Kebekus in der Anstalt. Da ging es auch um Frauengeschichten und so das Aufdecken dieses Mansplaining und so.
Mhm.
Auch sehr schön, aber auch richtig derbe. Das sind zwei unterschiedliche
Zielgruppen,
genau, Sorten. Feministisch, humoristisch zu agieren, aber ja, mir liegt die Sophie Passmann da etwas mehr, aber ich werde das weiter beobachten und ja, danke ihr auf jeden Fall schon mal fürs Anstupsen. Ich bitte um Verzeihung, dass ich jetzt nicht mehr genau wusste, was für eine Scheiße Rainer Langhans in deinem Buch verzapft hat. Aber
ach, Katrin.
Nee, also kauft euch dieses Buch und ich leih's dir auch gerne aus, wenn du möchtest. Es war der Schlichtungsversuch. ist nicht immer geglückt, aber es ist zumindest ein Dialog, Angebot da gewesen und es war schon interessant.
Auch, das ist auch eine gute Idee.
Ja.
Ich finde auch. Also ist ja so, keine Ahnung, ob es schon mal vorher so da gewesen ist, aber auf jeden Fall ist es wie eine Art, die Zeit oder die Karte einmal festhalten in Form von Interviews. Finde ich total vernünftig und gut.
Fand ich auch. Mal gucken, was ihr nächstes... Ach so, sie hat danach noch ein Buch geschrieben über Frank Ocean. Also hat sich dann eher einem Musiker gewidmet. Mhm. Das Buch habe ich nicht gelesen, aber da spielt ihre Depression auch nochmal eine größere Rolle.
Mhm.
Also auch ein bisschen Selbstreflexion und nicht nur Frank-Reflexion da drin. Ich habe noch Sachen vergessen. Sie schreibt auch fürs Zeitmagazin, ne, und hat und ist als Moderatorin seit 2018 bei 1Live, also dem Jugendradio vom WDR. Und ja, sie mag Radio sehr gerne und hat den großen Traum, einmal selbst eine Late-Night-Show zu moderieren.
Cool.
Hat aber gesagt, ich bin 24, Moment, wann war das
26
denn? Jetzt ist sie 26 mittlerweile. Oder? Als sie gefragt wurde, hat sie gesagt, naja, sorry, ich bin Mitte 20. Man muss auch noch ein bisschen träumen. Und
aber sie wurde schon gefragt.
Nee, sie wurde gefragt, was sie gerne machen möchte. Und dann kam so dieses, irgendwann möchte ich gerne mal meine eigene Late-Night-Show haben.
Cool.
Aber erstmal mache ich noch mal ein bisschen Radio, ein bisschen hier, ein bisschen da. Sie hat schon auch ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, wenn man dann so mal guckt. Also da haut sie schon einen raus und man denkt so, boah, hat die ein Selbstbewusstsein. Und dann aber auch irgendwas, wo man denkt, naja, vielleicht ist sie auch abends manchmal zu Hause und denkt so, oh mein Gott, ob das alles richtig ist, was ich da mache. aber das weiß ich nicht. Das finde ich auch so sympathisch.
Genau, wollte ich gerade sagen. Das macht ja sympathisch.
Dass sie nicht so ganz arrogant rüberkommt.
Ja.
Was gibt's noch zu sagen? Ach so, ja. Vielen Dank, Sophie, dass es dich gibt. Und
dass du den Mut hast.
Ne? Dass du den Mut hast, die,
du, wer weiß,
die Fresse aufzumachen.
Vielleicht, liebe Sophie, kommst du mal in unseren Podcast rein und wir machen eine Sonderedition mit Sophie und uns
Wir laden
zwei.
Einen alten weißen Mann ein. Nein, das wäre jetzt langweilig, aber vielleicht einen Humoristen.
Wir sind ja alte,
ich arbeite. Nee, wir sind irgendwo so dazwischen. Nee, wir sind da so zwischen. Wir sind so eine Mittelgeneration. So, ne?
Nichts Halbes, nichts Ganzes. Hier,
nein.
Michael Nass hat uns doch als Generation beziehungsunfähig bezeichnet.
Ja, mittlerweile glaube ich das auch. Mittlerweile glaube ich wirklich, ich bin beziehungsunfähig.
Ich finde das schöner zu sagen, wir sind Generation Y. Wir müssen immer, warum? Warum ist das so? Warum muss ich das jetzt akzeptieren? Warum soll ich das machen?
Ja, ich habe mir auch nicht wirklich viel Gedanken darüber gemacht. Ich fand es ganz interessant, was Sophie Passmann auch über die moderne Frau gesagt hat. Meine ich jedenfalls, mich zu erinnern, eine Frau muss immer irgendwie einen Typen haben. Also das ist, die ist dann immer nur vollkommen, wenn da ein Mann dabei ist.
Ist es bei der modernen Frau auch noch so? Weil ich weiß, dass es halt definitiv von unseren Generationen davor der Standard ist.
Die moderne Frau war vielleicht falsch gelabelt. Also eine Frau muss dann immer, die ist dann nur richtig, wenn da irgendwie so das ganze.
Naja gut, aber das hatten wir auch schon mal mit Disney und Co. Ne? Wenn das Leben fängt halt immer erst an in den Disney-Filmen für Mädchen.
Mhm.
Wobei aktuell wird es ja auch so langsam umgeschrieben. Und ich glaube, in der Marvel, wie heißt denn die Frau in der Marvel-Geschichte?
Diese Israelin? Nee.
Nee.
Captain...
Ja, genau.
Fantastic, nee.
Oh Gott.
Ich oute mich gerade als nicht wissend.
Nicht Marvel-Fan.
Ja.
Ich bin bei
der
den Marvel-Fans
geht
von meinem
zum Mann
Ex-Freund
hinter
immer
der Scheibe. Er weiß es auch nicht. Ich recherchiere mal ganz kurz. Erzähl mal weiter.
Captain. Auf jeden Fall, das war immer das Kapitel von früher, von Frauen. Und die ganzen Disney-Filme waren ja darauf ausgelegt, dass wenn dann der Prinz kommt, dann fängt das Leben an.
Captain Marvel.
Echt jetzt? So, die hat ja den krassesten Umsatz überhaupt für war das?
Captain Marvel ist eine Frau.
Ja, genau.
Guck, du hast es gewusst, ich hab's nicht gewusst.
Ja, aber ich habe gerade erst mit einem Kumpel von mir diskutiert, welche Filme gerade in diesem Jahr und im letzten Jahr rauskamen. Und da war nämlich auch Captain Marvel irgendwie dabei mit den, die Top-Ereignisse 2019. Und sie hat den größten Umsatz, jetzt fehlt mir aber der Vergleich, entweder bei den Marvel-Filmen oder... Blablabla mit einer weiblichen Hauptrolle
Na bitte.
Reingeholt.
Wir sind auf dem Weg.
Ich liefere das vielleicht in der nächsten Podcast-Folge nach.
Oder ihr recherchiert einfach zu Hause weiter nach. Diese Einladung können wir nicht häufig genug aussprechen.
Nee, genau.
Greift auch, ihr könnt einfach euer Telefon zur Seite legen und dann mit dem Laptop einfach.
Und inzwischen gibt es ja auch für Mädchen Filme und Serien, wo Mädels auch so wie ähnlich wie Spider-Man und Batman Heldinnen sind und auch einfach ihre Abenteuer erleben, ohne dass es abhängig ist von einem Mann.
Sehr schön.
Ja, also die Prägung fängt an anders. Ja, genau.
Ja, obwohl ich das Gefühl habe manchmal, dass es zum Teil dann, da gab es doch auch diesen Film mit oder diese Dokumentation mit Colleen Fernandes-Ulmen, genau, wo sie in die Grundschule geht und man so das Gefühl hat, mein Gott, die Mädchenfraktion immer noch in Rosa und Prinzessin Lilifee und die Jungs sind irgendwie die harten Typen, keiner darf weinen und alle sollen Fußballer werden oder
kommt drauf an, natürlich, in welche Schule man geht.
Ja.
Aber das ist definitiv immer noch eine Prägung.
Ja.
Und das spätestens dann, wenn ein Kind in die Kita kommt oder in den Kindergarten,
wird alles rosa,
kommen plötzlich
Scheiße.
Diese Prägungen. Ja. Ja.
Na so, gut. Wie kriegen wir die Kurve?
Ja, ich weiß auch noch nicht mal, wen ich vorstellen soll nächstes Mal.
Boah, es wird interessant.
Ja?
Ja, glaube ich. Na, in der Liste war noch irgendwie
Emma
Watson. Oder war das
war ein Wunsch von
Frau Benz.
Auf Instagram hatte uns jemand eine Direktnachricht
Willst
geschickt.
Willst du Emma Watson nehmen? Komm, nach Sophie Passmann kann auch gerne eine Emma Watson kommen. Oder wollen wir ganz zurück? Aber bitte nicht wieder Elisabeth die Erste oder
nicht, also das, diese Schinken sind unfassbar spannend, weil man auch diese ganzen geschichtlichen Kontexte dann nochmal sich anschaut.
So ein Podcast.
Ja, muss es auch irgendwann mal sein, aber vielleicht dann einfach, wenn man irgendwie mal Urlaub hat oder so, dann kann man sich da ein bisschen besser drauf vorbereiten.
Welche Frau auch immer du mir das nächste Mal und uns allen vorstellen wirst, ich freue mich schon drauf, weil es wird bestimmt ein Knaller werden. an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Sophie Passmann, höre doch bitte.
Ich hoffe,
du hast bis hierhin
recht
gehört.
Geworden.
Ja, das hoffe ich auch.
Katrin, auf jeden Fall. Ja. Komm. Du warst auch aufgeregt. Ich fand das schön, dich mal so aufgeregt und so auf dem Stuhl hin und her schuppern zu sehen.
Oh Gott, oh Gott.
Deswegen, liebe Sophie, ich muss sagen, die Katrin ist ein großer Fan von dir und sie war stets bemüht.
Am Ende dann nochmal zack, 4+. Hey. Mensch, du, so ein Knuff in die Schulter noch. Boah, super.
Und ich stelle nächstes Mal Emma Watson vor. Du wahrscheinlich danach, denn die Frau Benz.
Ja, oder?
Und mehr verraten wir nicht.
Genau.
Nee.
Alles
so,
klar.
So, die zwei machen wir jetzt dingfest und dann geht's weiter.
Herrlich. Wunderbar.
Habt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Und wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt.
Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Starke Frauen mit Kim und Katrin. bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.